HR Info. Die Reportage.
Mit Diane Stahl. Die US-Verfassung lässt keinen Zweifel zu. Religion und Staat sind streng getrennt. Der Staat darf die Religionsfreiheit nicht einschränken und die Kirchen dürfen keinen politischen Einfluss ausüben. So zumindest die Theorie. Die Realität sieht anders aus. Die Kirchen haben Einfluss auf die Politik. Politiker rühmen sich der Zugehörigkeit zu einer Konfession. Ohne kirchlichen Segen sind Wahlen daher kaum zu gewinnen. Auch die Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump buhlen um die Gunst der Kirchen. Andreas Horchler berichtet.
Die Pocahontas Baptist Church in Bassett, Virginia, gehört zu den eindrucksvollsten Gebäuden in einem Städtchen, das von der Zeit abgehängt erscheint. In den Vorgärten wehen Fahnen der Konföderation, seitdem die Möbelfabrik geschlossen ist, wohnen vor allem ältere Menschen in Bassett, überwiegend konservative Senioren. Wenn Pastor Jim Hewitt samstags vormittags zum gemeinsamen Musizieren zu Pickers and Fiddlers einlädt, versammeln sich 40, 50 Bürger über 60 mit ihren Gitarren, Banjos und Mandolinen, um Bluegrass zu spielen, die Musik der Appalachen. Am Ende aber singen sie immer alte Spirituals. Jim Hewitt, ein stark untersetzter Mann Mitte 40 mit streng getrimmtem Bart, will nicht über Politik sprechen, über einen Wahlkampf, von dem viele Amerikaner sagen, sie hätten ein solches Spektakel noch nie erlebt.
Mein Job auf der Kanzel ist doch, Gottes Werk zu verkünden, die Menschen zusammenzubringen. Es gibt viele Probleme, die die Menschen trennen, klar. Aber für mich ist die Kirche keine politische Bühne. Ja, es wird eine Wahl geben. Amerika wird okay sein. Wir werden einen Präsidenten bekommen. Jetzt müssen wir den Kandidaten stützen und dann sehen wir weiter.
So sehen es viele Amerikaner. Erst einmal abwarten, wer gewählt wird. So schlimm wird es schon nicht werden. Schließlich gibt es in den USA eine klare Trennung von Politik und Religion. Bernd Strider ist Gründer der Eliason Group, einem Beratungsunternehmen in Washington. Der 50-Jährige stammt aus Mississippi, dem armen, erzkonservativen Süden. Und doch wurde er nicht etwa Republikaner, sondern Demokrat. Seine Beratungsfirma arbeitet für die Demokratische Partei und Kirchen an der Nahtstelle von Politik und Religion. Strider spricht von einer Mauer zwischen Staat und Kirche, die sich bewährt hat.
Compared with Germany and countries in Europe, we're pretty young. 240 years of history here.
Im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern in Europa sind wir sehr jung. Wir können erst 240 Jahre Geschichte verbuchen. Jeder ist ein Immigrant. Jeder kam aus unterschiedlichen Gründen hierher. Viele Menschen kamen über Generationen für die Religionsfreiheit und aufgrund religiöser Bedürfnisse hierher. Ganz sicher gilt das für die frühen Siedler und Gründer. Die Spannungen zwischen Kirche und Staat brachten sie mit. Die Gründungsväter setzten sich in ihren Schriften damit auseinander und fügten eine Klausel in die Verfassung ein, die schlicht und einfach eine Trennlinie zwischen Kirche und Staat zog. Wir sprechen einfach von der Mauer. Das hat Auswirkungen auf beide Seiten. Einerseits werden die Bürger vor einer übereifrigen Religion geschützt, andererseits wird die Kirche vor der Regierung geschützt.
That's a two-way dynamic, you know, it's protecting the people from overzealous religion, and it's protecting the church from the government.
Indian Springs Baptist Church. It's a great honor that we have.
Und doch, Kirche und Staat haben sich in Amerika immer gegenseitig beeinflusst.
Let's turn our attention now to the worship of the Lord.
Dutzende christliche Radiostationen predigen die Ehe zwischen Mann und Frau, die Unantastbarkeit des Lebens, den entschiedenen Kampf gegen islamistischen Terrorismus, die außergewöhnliche Stellung der Vereinigten Staaten als God's own country. Doch in Gottes eigenem Land herrschen unruhige Zeiten. Terroranschläge erschüttern die USA, Afroamerikaner, Homosexuelle und Polizisten werden in einem Land, das seinen Bürgern das Recht auf Waffenbesitz einräumt, gezielt getötet.
We express God's grace.
Am 17. Juni 2015 nahm der weiße Dylan Roof an einer Bibelstunde der Emmanuel African Methodist Episcopal Church in der Innenstadt von Charleston, South Carolina, teil. Dann schoss er, unvermittelt, kaltblütig. Das Motiv? Rassismus. In einer der ältesten schwarzen Kirchen Nordamerikas starben 9 Menschen, unter anderem auch Clementa C. Pinckney, der charismatische Pfarrer und Senator des Bundesstaates South Carolina. Präsident Obamas Trauerrede in der Mother Emanuel Kirche war zugleich Predigt, Trauerrede und politisches Plädoyer für ein Ende des Rassenhasses, ein Ende der lockeren Waffengesetze. Der rote Faden, die protestantische Vorstellung der von Gott gewährten Gnade.
Amazing grace, how sweet the sound.
Mehr als ein Jahr später ist Pastor Thomas Dixon aus Charleston ernüchtert. Es gab zu viele weitere Gewalttaten, wie das Attentat des 29-jährigen Omar Mateen, der im Pulse, einer vor allem von Schwulen besuchten Diskothek in Orlando, 49 Menschen erschoss. Den demokratischen Kirchenmann und Gründer des Somerville Christian Fellowship, der auch für den US-Senat kandidiert, erinnert der Umgang mit der Gewalt an den alten Spiritual Kumbaya, my Lord, der von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung als Aufruf zu Brüderlichkeit und Frieden gesungen wurde. Es gab und gibt Gesten der Anteilnahme, aber meist nur für einen Moment, sagt Dixon. Das ist für ihn mehr Lagerfeuerromantik als Lösungsansatz.
Wir haben solche Kumbaya-Momente. Nach der Mother Emanuel-Schießerei hatten wir die Brücke der Einheit, eine Menschenkette von 10.000 Leuten auf der Brücke. Ich nenne das deshalb einen Kumbaya-Moment, weil sich nichts geändert hat. Nichts. Ich verlasse diese Brücke und etwas Vergleichbares kann am nächsten Tag, an jedem Tag, auch ein Jahr später passieren. Es war also ein Kumbaya-Moment. Das bewirkt nur, dass wir uns von einem solchen Moment zum nächsten bewegen. Wann wird sich das jemals ändern? Wir brauchen einen Systemwechsel. Jetzt. Wir müssen die Situation in Ordnung bringen, statt auf den nächsten Kumbaya-Moment zu warten, um uns zu beruhigen. Es ist Zeit für einen echten Wandel. Bis wir den angehen, wird es schlimmer werden. Es kann jedem passieren. Deshalb geht es nicht um die Hautfarbe oder die sexuelle Orientierung, nicht um ethnische Herkunft oder Religion. Es geht darum, Leben zu retten. Wir schulden es uns, Leben zu retten.
It's not about ethnicity or religion. It's about saving lives. And we have an obligation to one another to do everything that we can to save lives.
Clementa Pinckney found that grace. Cynthia Hurd found that grace. Susie Jackson found that grace. Ethel Lance found that grace. The Payne Middleton doctor found that grace. Tywanza Sanders found that grace. Daniel L. Simmons Sr. found that grace. Sharonda Coleman Singleton found that grace. Myra Thompson found that grace.
Leben retten. Liberale Kirchenleute wie der Afroamerikaner Dixon setzen auf politische Reformen, auf eine Kirche, die wie die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre Gewaltverzicht predigt, sich aber nicht auf symbolische Aktionen beschränkt. Aber so feindlich wie Republikaner und Demokraten im Wahlkampf stehen sich auch die Kirchenvertreter von progressiven und konservativen Konfessionen gegenüber. Für internationales Aufsehen sorgte eine Predigt des Pastors Roger Jimenez von der Verity Baptistenkirche in Sacramento nach dem Anschlag von Orlando. Seine homophobe Rede kursierte als Video im Internet. Der Geistliche bedauerte, dass nicht noch mehr Menschen ermordet wurden.
Jeder Homosexuelle ist pädophil. Jeder. Es ist unnatürlich, mit einem gleichen Geschlecht zusammen zu sein. Es ist nicht natürlich, ein Kind auszunutzen. Es ist irgendwie tragisch, dass er den Job nicht zu Ende gebracht hat.
Nach meiner Meinung haben wir eine Gemeinschaft, unabhängig von Hautfarbe, Rasse oder Bekenntnis. Wir alle verdienen das Leben, das uns gegeben wurde. Wenn dieses Leben genommen oder beschädigt wird, weil jemand eine Handfeuerwaffe oder ein Gewehr kaufen kann, was nicht möglich sein sollte, dann haben wir alle eine gemeinsame Mission, eine Aufgabe. Es geht darum, Leben zu retten. Punkt.
Kontert der liberale Pastor Thomas Dixon aus Charleston. Das Beispiel der beiden Geistlichen zeigt, die vielen christlichen Glaubensgemeinschaften passen nicht unter einen Hut. Sie sind so zerrissen wie die politischen Lager. Selbst die sehr rechtsgerichteten Kirchen tun sich schwer, wenn es um das Bekenntnis zu ihrem Präsidentschaftskandidaten geht.
Hey, Sir, you believe in Jesus at all?
Das hängt auch damit zusammen, dass sich von den vielen Bewerbern keiner der erzkonservativen evangelikalen Kandidaten durchsetzen konnte, sondern der Immobilienkaufmann Donald Trump.
I'm Presbyterian. And I go to church and I love God and I love my church.
Er sei Presbyterianer, suchte der Immobilienunternehmer die christlichen Republikaner zu beschwichtigen, der evangelikale Autor und Gründer einer konservativen Familienstiftung, Dr. James Dobson, geht davon aus, dass Trump erst vor kurzem zum bekennenden Christen geworden ist. Dobson schrieb,
wenn überhaupt, dann ist dieser Mann ein Babychrist, der keine Ahnung davon hat, wie gläubige Menschen denken, sprechen und handeln.
Trotzdem ermittelten die Meinungsforscher des Washingtoner Pew Research Center, dass mehr als drei Viertel der weißen evangelikalen Christen beabsichtigen, Donald Trump am 8. November ihre Stimme zu geben. Das gehört zu den Kuriositäten des Wahlkampfs. Babychrist Trump, ein Mann in dritter Ehe, Casino-Unternehmer mit nicht eindeutiger Haltung zu Abtreibung und Homosexualität, hat gute Chancen, die Mehrheit der Strenggläubigen hinter sich zu versammeln. Und das, obwohl Demokratin Hillary Clinton eine Kandidatin ist, die schon ihr ganzes Leben lang Kirchenmitglied ist. Für sie ist der Glaube selbst in turbulenten Wahlkampfzeiten fester Bestandteil des Alltags.
It will be something that I continue to talk about with a
Ich werde mit einer Gruppe von Beratern in Glaubensdingen weiterhin darüber sprechen. Ich bekomme jeden Morgen eine Bibelstelle von einem Pfarrer, mit dem ich eine sehr enge Verbindung habe. Das bringt mich auf den Boden der Tatsachen. Er steht sehr früh auf, schickt mir den Text. Die Nachricht habe ich dann um 5 Uhr morgens. Freunde von mir sind Rabbis. Auch sie senden mir Nachrichten, die wir diskutieren. Ich schätze diese ganzen Nachrichten wirklich.
So I really appreciate all that incoming.
Einer dieser Faith Advisors, ein Berater in Glaubensdingen, ist Bernd Strider, Chef der Washingtoner Elizon Group.
She's not an evangelical, but she's United Methodist. Everyone's comfortable with that denomination.
Hillary Clinton ist keine Evangelikale, sondern eine Methodistin. Alle im Land finden dieses Bekenntnis in Ordnung. Ich kenne Hillary jetzt seit einem Jahrzehnt und habe von Anfang an mit ihr zusammengearbeitet. Durch die Auseinandersetzung über Glaubensdinge wurden wir enge Freunde. Manchmal sagt sie in einem sehr weltlichen Gespräch Dinge wie die Methode von oder die Disziplin von. Diese Dinge kommen unmittelbar aus der methodistischen Kirche.
Through working with her own faith, we became close friends. Sometimes a very secular conversation will have her in it saying things like, well, the method of, or the discipline of, and those are things just straight out of the Methodist Church.
Eine ganz andere Kirche ist die Lakewood Church in Houston. Ein Stadion, in das Woche für Woche mehr als 40.000 Menschen kommen. Die Megakirche gehört keiner Konfession an, der Gottesdienst ein Spektakel zwischen Rockkonzert und Sportgroßveranstaltung plus Evangelium. Prediger Joel Osteen geht es nicht um Politik, sondern um eine religiöse Riesenveranstaltung, die sich jeden Samstag wiederholt. Er verbreitet gute Laune und Gottes Wort. Er verdient viel Geld. Bernd Strider sieht im Erfolgskonzept der Megakirchen und dem Donald Trumps eine enge Verwandtschaft. Die Prediger werben:
Look at me, look at all the blessings God has given me, like my jet.
Seht mich an, seht, wie mich Gott gesegnet hat, mit einem Jet und solchen Dingen. Dann sagen sie, wenn ihr mir folgt, werdet ihr auch gesegnet. Und Trump betritt die Bühne und sagt, seht mich an, ich bin ein Gewinner. Wenn ihr Gewinner sein wollt, folgt mir. Ob absichtlich oder nicht, damit spricht er eine Wählergruppe an. Diejenigen, die nicht in die Kirche gehen und die Anhänger dieses Wohlstandsevangeliums. Aber es gibt viele evangelikale Kirchgänger, die Probleme mit ihm haben. Viele in der Kirchenleitung, zum Beispiel der Megakirchen, sind einfach nicht für ihn.
And a lot of their leadership in these mega churches and stuff around the country are just not for him.
Das könnte mit Trumps Defiziten in Glaubensfragen zu tun haben. Als der Präsidentschaftsbewerber im vergangenen Herbst in einer Sendung des Christian Broadcasting Network nach seinem Lieblingsbibelvers gefragt wurde, versuchte er zunächst auszuweichen. Dann ließ er sich doch dazu hinreißen, aus der Bibel zu zitieren.
Es gibt so viele Dinge, von denen Sie lernen können. Nehmen Sie die Sprüche, das Kapitel "Beuge dich nie dem Neid". Das begleitet mich mein ganzes Leben. Leute beugen sich dem Neid. Es ist einfach ein unglaubliches Buch. Man kann so viele Dinge aus der Bibel lernen, nicht nur im Zusammenhang mit der Religion, sondern als Lebensratgeber. Es gibt so viele brillante Dinge in der Bibel.
There's so many brilliant things in the Bible.
Beuge dich nie dem Neid. Eine solche Bibelstelle gibt es nicht, kommentierten liberale Medien schadenfroh. Fromme Amerikaner wandten sich angewidert ab. so unglaubwürdig Donald Trumps christliche Gesinnung erscheint. Die konservativen Amerikaner fürchten eine Präsidentin Hillary Clinton. So sehr, dass selbst fromme evangelikale Kirchgänger ihm am 8. November ihre Stimme geben werden. Preston Noel erzählt warum. Er ist Herausgeber des Crusade-Magazins, einer konservativen katholischen Zeitschrift. Er hat große Schwierigkeiten, Donald Trump als zukünftigen Präsidenten zu akzeptieren, weil der Immobilienunternehmer ihm keinen Anlass gibt, ihn als aufrechten Christen sehen zu können. Und auch seine Hetze auf Muslime passt ihm nicht. Trotzdem will er ihn wählen.
Hillary Clinton gegen Donald Trump? So wenig ich den Mann mag, werde ich doch gern meine Stimme für den Mann abgeben und so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, ihn zu wählen. Warum? Es gibt zwei, vielleicht drei oder sogar vier Neubesetzungen im Supreme Court. Es kann doch keinen Zweifel daran geben, dass Hillary Clinton für den obersten Gerichtshof jemanden nominieren wird, der radikal für Abtreibung ist und für die Bewegung der Homosexuellen. Wir hätten doch null Chancen dagegen. Andererseits, Donald Trump könnte man vielleicht beeinflussen. Er würde uns vielleicht anhören. Das ist besser als nichts.
Dieses Etwas wird dann Gestalt annehmen können, wenn Donald Trump am 8. November tatsächlich zum 45. US-Präsidenten gewählt wird. Die überwiegende Mehrzahl der Stimmen der konservativen Christen hat er so sicher wie Hillary Clinton die der Afroamerikaner. Das Problem Trumps? Weiße Protestanten stellen nicht mehr die Mehrheit im Land. Die meisten Zuwanderer aus Mittelamerika sind Katholiken. Als Papst Franziskus im September 2015 die US-Hauptstadt Washington besuchte, säumten besonders spanisch sprechende Amerikaner die Straßen. Den Armen helfen, Reichtum fair verteilen, die Todesstrafe abschaffen, dem Klimawandel entschieden begegnen, keine Geschäfte mit Rüstungsgütern machen, Familie und Ehe schützen. Im Land der protestantischen Kirchen durfte zum ersten Mal ein Papst vor den Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress sprechen. Trotz lauter Kritik im Vorfeld nahm Franziskus klar Stellung. Vier Träume brachte er mit vier Amerikanern in Verbindung. Abraham Lincoln mit dem Traum der Freiheit, Martin Luther King und das Ende der Rassentrennung, Dorothy Day, Gründerin der katholischen Sozialbewegung in Amerika und ihr Kampf für Gerechtigkeit, Zisterziensermönch Thomas Merton und die Vorstellung von Toleranz und Öffnung zu Gott. Und natürlich sparte der Papst in seiner in Englisch gehaltenen Rede nicht mit Freundlichkeiten.
I am most grateful for the invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Ich bin überaus dankbar für die Einladung, vor dem versammelten Kongress im Land der Freien und der Heimat der Tapferen zu sprechen.
Viele katholische Amerikaner werden für Hillary Clinton stimmen. Ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine ist Katholik. Wähler mit lateinamerikanischen Wurzeln hoffen auf eine großzügige Einwanderungspolitik. Das wiegt schwerer als die Kritik an Clintons liberale Haltung zur Abtreibung und Homo-Ehe. Andererseits stellt die Gruppe der nichtgläubigen Wähler inzwischen ein Viertel der von Pew Research befragten Amerikaner. Und weniger als zwei Drittel der Menschen hält es noch für nötig, dass ein US-Präsident starke religiöse Überzeugungen haben muss. Auch diejenigen, die sich als Atheisten bezeichnen, als ungläubig oder einfach desinteressiert, fühlen sich mehr von Hillary Clinton angesprochen, so wie sie 2008 und 2012 Barack Obama wählten. Und die evangelikalen Christen wiederum lassen sich nur widerwillig von einem Präsidentschaftskandidaten überzeugen, der auf die Frage, ob er schon jemals um Vergebung gebeten hat, antwortet:
I'm not sure I have. I just go and try and do a better job from there. I don't think so.
Ich glaube nicht. Ich versuche einfach, meine Sache besser zu machen. Mache ich etwas falsch, versuche ich es richtig zu machen. Ich bringe da Gott nicht ins Spiel. Wenn ich in die Kirche gehe und meinen einen kleinen Wein trinke und meinen Cracker esse, das ist wohl eine Art, um Vergebung zu bitten. Das mache ich so oft wie möglich, weil ich das Gefühl habe, es säubert mich. Es ist mir wichtig, aber insgesamt denke ich anders. Nach dem Motto, lass uns weiterziehen und es besser machen.
I don't think in terms of that. I think in terms of let's go on and let's make it right.
Das klingt nicht nach einem möglichen großen Einfluss der fundamentalchristlichen und wertkonservativen Kirchen auf einen Präsidenten Trump. Aber ohne die Unterstützung der religiösen Rechten ist ein republikanischer Präsident undenkbar. Deshalb lud Trump 1000 Pastoren und Kirchenführer ein, um ihnen mitzuteilen, dass er einen enorm starken Glauben habe. Einige Prediger schwenkten ein und bezeichneten den Politikneuling als geeigneten Kandidaten. Auch Jerry Falwell, Präsident der evangelikalen Liberty University in Virginia, nannte Trump einen furchtlosen Führer mit Qualitäten im Kampf gegen Feinde wie den sogenannten Islamischen Staat. Unmittelbar vor dem republikanischen Nominierungsparteitag Mitte Juli berief Trump zudem Mike Pence, den Gouverneur von Indiana, zum Vizepräsidentschaftskandidaten. Pence bezeichnet sich als wiedergeborenen evangelikalen Katholiken. Die rechten Christen hatten vor dem rasanten Aufstieg Donald Trumps ihren eigenen Kandidaten, Ted Cruz, den Senator aus Texas. This country remains a country,
I believe. Dieses Land fußt nach meiner Auffassung immer noch auf Werten und Glauben. Aber viel zu viele Menschen haben den öffentlichen Raum den Ungläubigen überlassen.
Die republikanischen Wähler fanden bei den Vorwahlen Ted Cruz nicht akzeptabel und entschieden sich für den raubeinigen, politisch unkorrekten und wenig bibelfesten Donald Trump. Vielleicht ist auch die republikanische Wählerschaft inzwischen weltlicher eingestellt, als viele Amerikaner das wahrhaben wollen. Vielleicht aber glaubt und hofft der demokratische Berater Bernd Strider, sind mehr als 4 Jahrzehnte Dominanz rechter Kirchen genug.
We often come at this discussion from a bit of a conservative point of view.
Wir steigen oft von einem konservativen Blickwinkel aus in diese Diskussion ein, weil die religiöse Rechte in diesem Land seit den 70er Jahren sehr dominant ist. Früher, in den 60er Jahren, gab es die liberale Kirche und das United Council of Churches. Sie waren an der Bürgerrechtsbewegung beteiligt. Jetzt haben wir es seit mehreren Jahrzehnten mit der konservativen Kirche zu tun. Sie haben ein starkes Mantra, eine strenge Orthodoxie, und die bringen sie in die öffentliche Diskussion.
And they bring that into the public square.
Am 8. November haben es die amerikanischen Wähler in der Hand. Sie können sich für Donald Trump entscheiden oder für Hillary Clinton, die sich in Glaubensdingen zurückhaltend gibt.
I am a person of faith. I am a Christian.
Ich bin gläubig, ich bin Christin, aber ich bin davon überzeugt, dass in vielen Fällen ein Urteil Gott überlassen werden sollte. Ein offener, toleranter und respektvoller Umgang mit Menschen, die andere Lebenserfahrungen haben, brachte mich dazu, meinen Glauben bescheiden auszuüben.
Bescheidenheit in Glaubensdingen, Bescheidenheit im Verhältnis zwischen Kirchen und Politik hat es in den USA lange nicht mehr gegeben. Die Dominanz der Evangelikalen und der Megakirchen, angestachelt von aggressiven Predigern wie Billy Graham, verstärkt durch den Aufstieg der Tea Party, währt schon lange. I have a dream. Raymond Camp, Jesuit, emeritierter Theologieprofessor an der Georgetown University und Bürgerrechtler, war als Student auf der National Mall in Washington, als Martin Luther King seine berühmte Rede hielt, vor 53 Jahren. Hofft er noch auf Kings Tisch der Brüderlichkeit, an dem alle Amerikaner, unabhängig von Herkunft und Glauben, Platz nehmen werden?
Nein, aber das liegt daran, dass wir alle unter dem Einfluss von Zynismus und Skeptizismus stehen. Ich glaube sehr wohl, und das ist der Grund, warum ich im zarten Alter von 72 Jahren hierbleibe, dass die Hoffnung ewig wäre. Und ich denke, dass junge Leute, Arbeitnehmer und Menschen, die sich ernsthaft für Dinge interessieren, die Welt verbessern wollen. Und ich glaube, wir werden uns immer mehr darüber bewusst, wie zerbrechlich einerseits unsere Umwelt, aber auch der politische Prozess ist. Leute dazu ermutigen, sich zu engagieren, das ist meine Mission. Und ich glaube, so hat auch King gedacht. Menschen einbinden, ihnen die Themen plausibel machen, so verändern sich die Dinge.
That's what I want to give myself to, and I think that's what King was trying to do: get people involved, get people to understand the issues. Then I think things are changing.
Religion und Staat sind streng getrennt. So aber ist nur die Theorie. Über Politik und Kirche in den USA berichtete unser Korrespondent im Studio Washington, Andreas Horchler. Den Podcast zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.